diesen und jenen Gründen. Von daher wird das ganz schwierig in den anderen Ländern, da eine Mehrheit dagegen zu kriegen. Da würde ich erstens mal an die Grünen vielleicht rangehen, wenn es da grüne Koalitionspartner gibt in den Ländern, zu versuchen, das zu organisieren. Ja, vor allem die schlimmsten Punkte vielleicht nochmal angreifen, um das überhaupt nochmal in Vermittlungsausschuss zu kriegen, ne?
Das ist doch ein Zustimmungsgesetz. Also wir reden schon von der Bestandsartenauskunft, oder? Da reicht eigentlich ein einziges SPD-Bundesland, was umfällt, soweit ich das jetzt nochmal richtig nachgeschaut habe.
Nee, einstimmig muss es ja nicht sein.
Es muss nicht einstimmig sein, es muss eine Mehrheitszustimmung sein und Bundesländer können nur einheitlich abstimmen. Die Grünen und die Linken werden es ablehnen. Das heißt, jedes Bundesland, was eine linke oder eine grüne Beteiligung hat, enthält sich, was soweit ich weiß, wie eine Gegenstimme wirkt. Und damit hat, soweit ich das richtig gerechnet habe, die SPD, CDU, CSU gemeinsam 35 oder 36 Stimmen, auf jeden Fall eine mehr als die Mehrheit.
Das heißt, du meinst, wir müssten noch eine rauskriegen ohne Koalition?
Also, ich bin bisher davon ausgegangen, dass sobald in einem Bundesland Grüne oder Linke dabei sind, dieses Bundesland sich mindestens enthält. Und ich bin davon ausgegangen, dass eine Enthaltung im Bundesrat wie eine Nein-Stimme wirkt. Wenn das nicht so ist, dann bin ich von falschen Annahmen ausgegangen und jemand möge mich korrigieren. Ich bin weiter davon ausgegangen, dass sämtliche Länder, wo CDU, CSU, FDP und SPD sich die Regierung teilen, wahrscheinlich zustimmen werden. Wenn von diesen Ländern, wo nur CDU, CSU, FDP, SPD beteiligt sind, eins umfällt, sollte das, soweit ich jetzt richtig gerechnet habe, reichen, um das Gesetz zu verhindern, weil dann die Zustimmung des Bundesrats fehlt.
Also eigentlich haben ja auch die SPD-geführten Länder eine Mehrheit innerhalb des Bundesrates. Von daher, wenn es halt da durchgeht, liegt es halt ganz klar an der SPD.
Also beim ersten Teil, glaube ich, hast du recht, dass es ein Zustimmungsgesetz ist und dass eine Enthaltung da als Nichtzustimmung quasi zählt und dass man für eine Zustimmung halt quasi die Mehrheit auch braucht. Beim zweiten Teil ist wohl auch richtig, aber schwierig, ne? Also da müsstest du ja quasi eine SPD, die in einer großen Koalition steckt, rauskriegen oder zumindest zu einer Enthaltung bewegen. Ja, das wird dann die Herausforderung.
Ja, ich habe alle diese SPDs, die in dieser Position sind, angemailt heute um 16 Uhr, noch keine Antwort bekommen und gefragt, wie die dazu stehen. Und dann kann man auch öffentlich mit dem Finger drauf zeigen und hier, diese SPD will ein Überwachungsgesetz mit beschließen. Und dann schauen wir nochmal, wenn die Demos schön groß werden und wenn die merken, dass die Leute zugucken, dann schauen wir mal, ob die das immer noch wollen. Weil ich erinnere nur an dieses eine Gesetz mit Meldedaten, wo am Ende dann alle dagegen waren.
Bist du denn sicher, dass in den Ländern mit Linke und Grünen Beteiligung, dass die auch tatsächlich sich enthalten werden? Ich glaube, da müssen wir auch noch mal sehr dahinterher sein.
Ja, da müssen wir noch mal nachhaken bei den Grünen und bei den Linken, Druck machen, fragen, ist das wirklich so mit der Enthaltung und kann man auf euch zählen? Aber ich kann mir nicht vorstellen, dass die Grünen und die Linken sich die Blöße geben und man sollte die schon noch mal daran erinnern, dass sie das tunlichst nicht tun sollten.
Ja, du weißt, wie es beim Leistungsschutzrecht gelaufen ist, ne?
Ja, irgendeine dieser Parteien ist umgekippt.
Ach ja, und übrigens, in Hamburg regiert die SPD alleine, ne? Das könnte auch entscheidend sein.
Ja, ich bin gerade dabei, den kompletten Link zu posten.
Was man vielleicht bis Sonntag noch versuchen kann, ist, dass man einzelne Interessensgruppen nochmal gezielt anspricht und ihnen klar macht, was das für sie bedeutet. Wenn man sowas hat wie einen Journalistenverband oder so und ihnen klar macht, dass für eine Ordnungswidrigkeit Zugriff auf Handy oder E-Mails gegeben ist, dann werden die sicherlich auch ja ein wenig engagierter gegen die BDA vorgehen.
vielleicht, wenn man ihnen sagt, das kann ja auch von Polizei auf Polizei angewandt werden oder von Verfassungsschutz auf Polizei. Also das heißt, der Verfassungsschutz kann ja auch die E-Mail-Accounts anschauen, sich von den Polizisten oder die eine Polizeibehörde von der anderen. Das ist ja nicht ausgeschlossen. Also das ist ja so ein intensiver Eingriff und so ein leicht gemachter Eingriff in die Privatsphäre. Da ist es ja auch nicht sicher, dass sich die Behörden nicht gegenseitig zerfleischen. Das kann auch nochmal zusätzlich Motivation geben, gegen die Bestandsdatenauskunft zu sein auf deren Seite.
Moin, ich hätte auch nochmal eine Frage. Ich hatte den Eindruck, ihr hattet das eben auch schon mal angefangen zu diskutieren. Ich musste da nur raus die Flyer für die Demo rausgeben, einem anderen Piraten. Deswegen weiß ich nicht, ob ihr es schon diskutiert habt. Deswegen stelle ich jetzt einfach mal meine Frage. Ist es eine valide Argumentation, die fand ich halt sehr, sehr stark bei den ganzen Trojaner-Geschichten eben, dadurch, dass ich eben eine Backdoor schaffe, ermögliche ich es potenziell jedem irgendwie dann auf meine Geräte, auf meine Daten zuzugreifen. Ist ja da so vielleicht ähnlich, also irgendjemand benutzt dann halt dieses Interface und kommt dann auch an mein Passwort, obwohl er vielleicht dann doch nicht in einem Ermittlungsverfahren oder an anderer Stelle, dass ich dann sozusagen argumentieren könnte eben ja, also dass sozusagen die Beweiskraft eben von all dem, was gefunden wird, eben total nachlassen kann, weil ich eben sagen kann, ja, weiß ich nicht, vielleicht hat das auch jemand anderes, der irgendwie da über das System mein Passwort hat mir diese Mail in den Sendfolder hochgeladen. Also ist das eine valide Argumentation auch in diesem Zusammenhang?
Ich würde davon abraten, die Argumentation zu benutzen, das geht nach hinten los, weil die dann sagen werden, nee, das ist alles total toll und gesichert und unknackbar und soweit ich weiß, ist es da auch noch nicht zu irgendwelchen bekannten Missbrauchsfällen gekommen. Das heißt, über die Argumentation können wir, glaube ich, nichts erreichen und ich halte es auch für unwahrscheinlich, weil die Behörden sind ziemlich, ziemlich strikt darin, ihre eigenen Überwachungsschnittstellen zu schützen. Da kriegst du von denen eine spezielle VPN-Box, die die ganze Überwachungsschnittstelle schützt, damit auch ja nur die abhören können, die abhören dürfen. Und damit ja kein anderer mitbekommt, was gerade abgehört wird.
Ja, ich meine ja auch viel mehr, dass das dann sozusagen hinten raus irgendwo, weil ja eben halt auch die Verknüpfungen dann so vielfältig sind. Das heißt, wenn ich dann tatsächlich dann da doch irgendwie recherchiere und dann eben, weiß ich nicht, eben solche Sachen mache, wie die ja vorhin auch mal angedeutet wurden, ne? Ich habe dann irgendwie das E-Mail-Passwort und mache dann Passwort-Zurücksetzen, Funktionen von anderen Sachen und so. Also ist in diesem ganzen Rechercheprozess dann potenziell Zugänge sozusagen dann rausliegen. Oder vielleicht auch andere Sachen in diese Zusammenhang. Aber ich gebe dir natürlich recht, es ist eine sehr vage Sache.
Natürlich können dem Rechercheprozess andere Accounts zugegriffen werden, die nicht unter E-Mail-Accounts fallen. Und dann hast du halt sämtliche anderen Accounts, ja, von einem DE-Mail-Konto über ein eBay-Konto, über ein Amazon-Konto. Soweit ich das sehe, ist die BDA bislang auf Zugangsanbieter beschränkt, die dann meinetwegen Netzzugang bieten, wie Festnetz oder Mobilfunk und auch auf E-Mail-Anbieter. Und durch diese Tür, dass man Zugriff auf ein E-Mail-Konto hat, kommt man halt auch an alle anderen Internet-Accounts ran.
Wobei im Gesetz ist Text, der drin steht, Zugangsbeschränkungen für alle Dienste, die irgendwas speichern sollen, herausgegeben werden. Das weiß vielleicht der Patrick Breyer besser, aber ich glaube, im Gesetz ist Text selber und in der Ergänzung steht nichts von E-Mail speziell drin, sondern einfach nur Zugänge sollen geöffnet werden von allen Diensten, die was speichern im Grunde.
Moment, ich suche es gerade mal aus. Ich habe hier auf dem AK-Vorrat-Blog gerade nochmal was geschrieben zu der Frage, welche Dienste eigentlich erfasst sind. Und habe das nochmal rausgesucht. Also erstens sind erfasst Handypins und PUCs, dann Passwörter zu E-Mail-Konten, nach Ansicht des Rechtsausschusses des Bundesrates, aber auch Internetspeicherdienste wie Dropbox, Google Drive wird wörtlich genannt. Und zwar als Daten mittels derer der Zugriff auf Speichereinrichtungen geschützt wird. Der Rechtsausschuss des Bundestages nennt auch Cloud-Dienste. Bei sozialen Netzwerken ist es ein bisschen unklar, aber zum Beispiel das unabhängige Landesdatenschutzzentrum meint, dass Facebook insoweit Telekommunikationsdienst sei, wie man Nachrichten darüber versenden kann und in öffentlichen und geschlossenen Benutzergruppen chatten kann. Na, die meinen also, es sei Telekommunikationsdienst. Und das Gesetz erfasst ja, das heißt hier ja, Daten, mittels derer der Zugriff auf Endgeräte geschützt wird. Das heißt, das sind erstmal PIN und PUC, aber auch interessanterweise Codes zu irgendwelchen Rechnern. Sie werden auch genannt, wenn die der Anbieter hat. Dann Daten, mittels derer der Zugriff auf Speichereinrichtungen geschützt wird. Und das sind eben nicht nur Anrufbeantworter zum Beispiel, sondern eben auch Netzspeicher. Dienste, also Datendienste, wo man halt irgendwelche Daten hochladen kann. RapidShare, Flickr und so weiter, könnte da alles drunter fallen.
Wobei Facebook ja für jeden Account auch ein E-Mail-Konto anbietet, sowie Jabber über den Chat, sodass es halt schon unter Telekommunikation fällt, weil es ja eine öffentlich erreichbare Kommunikationsinfrastruktur ist. Sowas wie eine E-Mail-Adresse, die von außen erreichbar ist, fällt da unter Telekommunikation.
Ja, legalerweise dürfen die Behörden natürlich das nur abfordern, wenn sie auch tatsächlich die Telekommunikation dann überwachen wollen. Also auch nur zu diesem Zweck. Aber wie gesagt, man weiß nicht, wofür die Passwörter dann eingesetzt werden. Und wenn du so einen Multi-Account hast, wie bei Google, kannst du halt auf alles zugreifen.
Also eigentlich bin ich der Meinung, dass Passwörter überhaupt nicht rausgegeben werden sollten, sondern wenn es halt Regelungen gibt, dann sollten nur Inhalte durch die Anbieter ausgeleitet werden, aber auf keinen Fall der Zugang zu einem Account gegeben werden, weil ja durch das Einloggen stelle ich ja eigentlich eine Verbindung her, wo der Anbieter davon ausgehen kann, dass ich da persönlich drin bin und entsprechend kann ich auch darüber meistens halt Geschäfte tätigen oder Vertragsänderungen durchführen. Deswegen sollte der Account auf keinen Fall in fremde Hände fallen.
Ich finde auch, man muss unterscheiden zwischen Zugriff auf Daten und noch eine Ebene tiefer ist ja der Zugriff auf die digitale Identität. Also ein Account-Passwort heißt für mich nicht nur, dass man die Daten lesen kann, sondern über das Passwort kann man sich auch die Identität der Person kann man nutzen im Prinzip auch. Man kann auch dann die Identität übernehmen und sich als die Person ausgeben und das ist nochmal eine Stufe intensiver sogar als die gesamten privaten Gedanken und Nachrichten zu haben. Also die Identität ist ja dann auch weg eigentlich.
Nachdem es jetzt hier ein bisschen ruhig geworden ist und wir ja eigentlich ein paar Leute da haben, die sehr viel Plan davon haben, ja und so weiter. Was haben wir denn eigentlich an Möglichkeiten, mit all unserer feinen Technik dem ganzen Ding entgegenzusetzen? Ich meine, für private Daten könnte ich mir noch vorstellen, man stellt irgendwo in irgendeine Ecke Festplatte, die über Funknetzwerk angeschlossen ist und alles schön verschlüsselt, wo dann auch keiner vielleicht zuordnen kann. Bei Online-Daten weiß ich nicht, wie es laufen könnte, aber man kann sich ja auch diverse private Clouds und Online-Dingers, Open-ID-Geschichten, keine Ahnung, vielleicht ja, ein Spezialgebiet, wo man vielleicht nur noch verschlüsselt kommuniziert. Was könnten wir an Technologie anbieten oder an Informationen zu Technologie, um den Leuten einfach Hilfsmittel zu geben oder also darüber aufzuklären, hey, ihr könnt das und das tun und dann haben die anderen erst einmal ganz schlechte Karten.
Wo auf dem Router einer Person dann alle notwendigen Dienste laufen, wie E-Mail, Java etc., sodass es kein Anbieter gibt, außer der Person selbst. Also wenn die Leute anfangen, ihre Dienste wieder selbst zu hosten und sich nicht auf die großen Multis verlassen müssen, dann ja, kann auch keiner sozusagen die Anbieter fragen, weil sie dann die Person selbst fragen müssen.
Gibt es einige Möglichkeiten, aber ich würde die Thematik jetzt noch nicht entschärfen wollen mit den Gegenmaßnahmen, sondern erst, wenn es durchkommen sollte.
Ja klar, das sowieso soll nicht von Protesten dagegen abhalten. Aber Markus, das, was du sagst, spricht also für dieses dezentrale soziale Netz im Endeffekt, dass sich jeder einen kleinen Raspberry oder irgendwas an die DSL-Leitung klemmt und darauf sein eigenes Zeug laufen hat. Oder?
Ja, eigentlich schon. Aber ich finde auch, dass zum Beispiel dieses Grundrecht auf Integrität und Vertraulichkeit informationstechnischer Systeme sollte auch durchaus bei Smartphones zum Beispiel auf den Cloud-Speicher ausgeweitet werden, weil es ja einfach nur eine logische Erweiterung des Geräts ist. Also da muss man gleich auch mal aktiv vorangehen und sagen, wir wollen da auch jetzt Grundrechtsschutz mal einfordern mit einem neuen Gesetz, dass man wirklich diesen Schutz auch mal definiert und festhält. Weil es ist ja bislang nur in dem Urteil mal genannt worden, aber der Schutz wird aktiv nicht durch irgendein Gesetz nochmal ja, ausgeweitet oder definiert.
Ich habe noch zwei weitere Vorschläge, nämlich erstens zum Bereich Identifizierung von IP-Adressen. Sollten wir nochmal nutzen, um ganz massiv Anonymisierungsdienste zu pushen, warum die wichtig sind, warum die jeder nutzen sollte. Und zum Zweiten, beim Passwortbereich könnten wir zum Beispiel mal große Anbieter anfragen, welche Anbieter tatsächlich so doof sind, Passwörter im Klartext zu speichern. Denn klar ist ja eins, wenn die die Passwörter verschlüsselt speichern, können sie sie auch selbst nicht rausgeben.
Patrick, könnten wir zu dir der ganzen Sache nicht einfach mal auch ein Pad aufmachen, ein bisschen Text, ein bisschen Informationen zusammenstellen, dass wir auf der Bundeswebsite da so eine eigene Kategorie noch irgendwie Service oder sowas aufbauen, wo wir genau diese Dinge bringen? Ich glaube, das könnte jetzt im Zusammenhang mit den Demos auch ein ganz guter Auftakt sein für so eine ganze Serie. Das gibt ja noch viel mehr an Know-how, was wir eigentlich mittransportieren sollten, auch über unsere Website.
Ja, Patrick, kannst du eigentlich abschätzen, ob mit dem Gesetz auch ein Zwang für die Anbieter entsteht, Passwörter im Klartext zu speichern?
Ja, zum Glück nicht. Der Bundesrat hatte das gefordert. Und zwar hatten die gefordert, Anbieter auch verpflichten zu können, Passwörter zurückzusetzen. Das ist aber hat keine Mehrheit gefunden. Zum Glück konnten wir das im Bundesrat verhindern. Und dementsprechend müssen die Anbieter allgemein nur Auskünfte über Sachen erteilen, die sie erteilen können. Theoretisch, wenn sie schlecht verschlüsseln, kann man eine Rückrechnung machen. Theoretisch könnten sie freiwillig zurücksetzen, da würdest du es aber immerhin merken als Nutzer. Also im Moment ist es nicht so, dass sie verpflichtet sind, im Klartext zu speichern.
Sollte man zum Beispiel jetzt auch für IPv6 fordern, dass man als Kunde die Möglichkeit hat, dynamische Netze zugeteilt zu bekommen? Weil bislang planen die Provider meistens damit, dass sie jedem Kunden ein festes Netz geben, womit dann sozusagen der Prefix für jeden Kunden immer gleich wäre. So eine Art statische IP für jeden.
Ich poste dir gerade mal den Link zur Position des AKVR, der hat da schon eine Forderung dazu.
Fallen eigentlich auch öffentliche Stellen darunter, die Auskunft erteilen müssen? Also sowas wie die PIN und Passwörter des E-Persos und der E-ID?
Ist wohl kein Telekommunikationsdienst.
Inwieweit oder wie weit ist dieser Telekommunikationsbegriff da gefasst? Ist das wirklich nur diese persönliche Kommunikation oder wenn man jetzt weiterspinnt und demnächst in jedem Auto so eine Kommunikationsbox drin hat, ist das dann auch Kommunikation zwischen dem Fahrzeug und irgendwie den Netzen?
Ja, da ist auch Maschinenkommunikation von erfasst.
Genau, also du wirst ja in naher Zukunft dann im Auto eine SIM-Karte haben, die dann über dieses Notrufsystem eCall ständig in Bereitschaft ist, damit, falls das Auto einen Aufprall misst, dass dann automatisch ein Notruf abgeht. Und dadurch hättest du halt auch die Möglichkeit, die Position von Autos permanent durch die GSM-Kommunikation zu überwachen. Hättest du eine Art Vorratsdatenspeicherung für Autos.
Korrekt, es geht sogar noch weiter, deswegen frage ich, über sowas ist ja auch Flottenzugriff möglich, Steuerungsdaten, man kann es theoretisch Fahrzeuge manipulieren oder viele ganz andere nette Sachen damit noch machen, wenn der Hersteller das vorsieht. Ein paar im Luxusbereich tun das ja heute schon und deswegen auch, wenn da das Kommunikation ist und der Zugriff auf die Passwörterschutzmechanismen und so weiter gegeben ist, dann können die ja da noch viel nettere Spielereien machen.
Sollten wir nicht mal ganz dringend irgendwie die API-Specs anfordern, weil wir wollen doch auch eine gesetzestreue Partei auch weiterhin bleiben und dann müssen wir das ja, diese Schnüffelschnittstellen auch in alle unsere Dienste implementieren und dann müssen wir natürlich wissen, wie das geht.
Stell doch also mal eine offizielle Anfrage vom Bundesvorstand aus.
Also ich glaube, da gab es schon mal so eine Stellungnahme der Rechtsabteilung, die sagte, wir müssen uns ab 10.000 E-Mail-Adressen, die wir anbieten, Gedanken machen. Ich glaube, da sind wir schon lange drüber.
Auf Bundesebene, oder? Doch.
Zumindest mal einen Grund nachzufragen und dafür darüber vielleicht an mehr Informationen zu bekommen.
Markus, die 10.000 auf Bundesebene oder als Gesamt, inklusive LVs und so?
Inklusive LVs.
Da sind wir bestimmt drüber.
Naja, ob wir diese komplizierten Specs dann auch tatsächlich implementiert kriegen, ist natürlich noch die andere Frage, aber wir sollten das auch mit zwei Mitgliedern. Sollten wir diese Dienste natürlich alle dem Staat zur Verfügung stellen. Nur dafür brauchen wir natürlich Fakten und Daten, sonst können wir das ja gar nicht machen. Also man soll ja Ironie im Radio eigentlich nicht machen.
Och, ich glaube, die würde schon verstanden. Und wenn wir dann die Daten haben, dann wissen wir ja auch, wen wir über die Daten gucken lassen. Zumindest ich weiß es. Ja, aber was ich immer sehr schade finde, wir haben ja in den letzten Jahren immer wieder sehr spannende, derartige Diskussionen gehabt und auch so Lösungsvorschläge und so weiter angesprochen wurden. Manchmal wandert davon noch was in eine Wiki, auf eine Wiki-Seite oder in eine AG rein und findet da irgendwo wieder halt. Andererseits sollte man sowas wirklich möglichst gleich irgendwie festhalten, schriftlich oder mit Skizzen oder sonst was und dann wirklich auf die Website knallen, einen eigenen Infokanal dazu zu machen. Wir könnten sowas mal angehen. Also diese Rohinfos zusammenstellen.
Kennst du die Wiki-Seite vom, ich vermute mal größtenteils vom Patrick, also im Wiki vom AK-Vorrat gibt es eine wundervolle, riesige Quellensammlung, die habe ich vor einer Stunde oder so auch mal getwittert, wo man auch nochmal alles nachvollziehen kann und die sich die Quellen nochmal rausziehen kann. Also das ist, was Rohmaterial angeht, super.
Ja, das ist das Quellmaterial. Ich dachte schon so, um eine Seite zu bauen, das Rohmaterial, also das eingedampfte Quellmaterial, so dass es für normale Menschen, Normalsterbliche auch nachvollziehbar ist und sie wissen, was sie tun können.
Das ist unabhängig davon absolut eine großartige Idee. Und wenn man das ja einmal hat, dann kann man das ja vielleicht auch dann zukünftig nutzen, wenn man ein bisschen sich die Infrastruktur, wie man das sinnvoll macht, ist cool. Also ich habe gerade eine Riesenfreude, dass wir mal wieder Kampagne machen mit so vielen Leuten.
Habe ich da jetzt richtig rausgehört, Markus, dass du dich da die nächsten 1, 2, 5 Tage drum kümmern wirst und mir dann irgendwelche Infos spielen wirst, wo ich auf die Website stelle?
Ja, das macht der Markus wahrscheinlich, oder? Alles?
Also du kannst gerne was von mir auch bekommen, alles, was mir zufällt und was mir einfällt, aber den Aufruf natürlich auch gerne an alle weiteren Leute. Also ich bin da sowieso gerade viel am Lesen zu, auch nochmal, weil ich auch am Samstag in Münster auf der Demo und Sonntag in Düsseldorf vielleicht was sagen wollte. Und von daher gerne, ja.
Ich denke, mit sowas sollten wir auch die AGs anpingen. Markus, du hast ja da auch deine Finger mit im Spiel, weil letztendlich sind solche Informationen für die Menschen da draußen echt oft viel, viel wertvoller als der 25. Programmantrag für irgendwie einen Parteitag oder sonst irgendwas. Zumindest denke ich mir das gerade so.
Ja, total, weil dann das ist jetzt ganz konkret, das geht viele Leute was an und das ist ja auch ein Auftrag der Parteien, politische Willensbildung zu fördern in der Gesellschaft und Diskurse anzustoßen. Und da gehört es natürlich dazu, dass man dann auch Informationen rausgibt, klar. Ja.
Das heißt, wir haben in Zukunft noch zwei weitere Hauptbereiche auf der Website. Das eine sind diese Service-Infos, wo jetzt der Markus vorlegen wird. Und das zweite wird dieser Videokanal sein, den wir ja jetzt schon seit 2, 3 Monaten überlegen und jetzt Bruno konkret mit Inhalten füllen wird. Cooler Abend. Ich bin in 5 Minuten wieder da. Ich muss mich schnell um meinen Kleinen kümmern.
Also ich bin gerade noch in dem Pad von Patrick zur kleinen Anfrage. Und ich stelle mir halt die Frage, wenn es halt Berufsgruppen gibt wie Abgeordnete, Rechtsanwälte und Journalisten, dann sind die ja eigentlich auch vor staatlicher Überwachung besonders zu schützen oder auszunehmen. Gibt es irgendwo eine Stelle, die ein Verzeichnis dieser Menschen führt, um eine Blacklist zu machen? Oder Patrick, kannst du schon abschätzen, wie da die Antwort auf die Frage ausfallen könnte?
Tja, das ist dasselbe Problem, wie wir bei den Verkehrsdaten hatten. Bei der Vorratsdatenspeicherung waren ja auch angeblich diese Berufsgruppen ausgenommen. Erstens gilt die Ausnahme nur für den Bereich der Strafverfolgung. Das heißt, bei Gefahrenabwehr und Geheimdiensten gibt es die nicht. Und zweitens ist es bei der Strafverfolgung auch so, dass du als Strafverfolgungsbehörde halt nicht weißt, ob die betroffene Person Berufsgeheimnisträger ist oder nicht. Wenn du in einem Adressbuch irgendwie Kontaktdaten findest, irgendeine Telefonnummer oder so, weißt du halt erstmal nicht, ob das der Anwalt ist, wenn es nicht dabei steht, ne? Und machst die Bestandsdatenauskunft dann halt, guckst, wer hat die Nummer. Und von daher wird das, selbst wo es nötig eigentlich vorgeschrieben ist, meist nicht möglich sein, das zu berücksichtigen, wirklich effektiv.
Also eigentlich muss das Gesetz ja auch umgesetzt und angewendet werden. Einfach zu sagen, er steht da und wir können es leider nicht anwenden, ist ja auch nicht wirklich doof. Und nicht wirklich schön an der Stelle. Also sie müssen halt irgendwie deutlich machen, wie sie das wirklich umsetzen und anwenden. Zu sagen, wir ignorieren das einfach, ist ja auch keine Möglichkeit für sie.
Also in diesem neuen Gesetz zur Bestandsdatenauskunft wird das gar nicht explizit erwähnt, das Thema Geheimnisträger. Das heißt, da gibt es erstmal keine Ausnahme drin. Ich schicke dir mal den Link zu der Vorschrift, die das regeln soll. Der 160a ist das. Gilt wie gesagt nur für Strafverfolgung und besagt eine Vorschrift, die voraus, also eine Ermittlungsmaßnahme, die voraussichtlich Erkenntnisse über zeugnisverweigerungsberechtigte Berufsgruppen erbringen würde, ist unzulässig.
Fallen Ordnungswidrigkeiten in der Strafverfolgung oder sind sie da wieder raus?
Nee, die fallen da auch drunter. Da gilt die STP, da gilt die Strafprozessordnung entsprechend dafür. Aber wie gesagt, die Bereiche präventiv, also wo die Polizei welche Gefahren abwehren will oder Nachrichtendienste, gibt es so eine Vorschrift nicht. Naja, uns geht halt nur für Fälle, wo eine Ermittlung Erkenntnisse erbringen würde, über die man Zeugnis verweigern dürfte. Und das ist halt schon die Frage, ob das überhaupt bei der Bestandsdatenauskunft der Fall ist.
Es gibt ja auch staatliche Stellen, wo man angeblich anonym Dinge leaken kann. Also zum Beispiel so Hinweise an das Bundeskartellamt oder ähnliches, die dann bei privaten Anbietern gehostet werden, wo dann diese Nachrichten weitergeleitet werden. Die würden auch drunter fallen, ja. Also es ist ja nicht eine Dienstleistung, sondern eine Art E-Mail-Postfach, wo man Dinge eintragen kann.
Was ist mit dem, also da, mir fällt jetzt gerade kein konkreter Fall ein, den ich mir aus den Fingern saugen könnte, aber das Online-Petitionsportal des Bundestages.
Alius, weil du ja vorhin die gute Frage nach den API-Specs gestellt hast, was auch eine interessante Anfrage wäre von uns aus, entweder vom Bundesvorstand oder aus den Fraktionen oder von Patrick in dem Fall, wäre vielleicht eine Anfrage an die großen Provider, ob die schon diese Schnittstelle bereitstehen haben und bloß noch per Klick sie freischalten müssen oder ob die noch überhaupt nicht kontaktiert wurden. Also zum Beispiel 1&1 oder Strato, T-Online, ob die sozusagen schon bereitstehen oder was die planen da in der Richtung. Weil eigentlich ist das Gesetz ja, sobald es angenommen im Mai im Bundesrat passiert und angenommen wird, dann gilt es ja ab sofort, das Gesetz. Also eigentlich müssten die ja fast schon vorbereitet sein.
Also in Bayern gibt es das schon, die haben da so ein Pilotprojekt. Ansonsten ist es so, dass dieses Gesetz auf eine technische Richtlinie verweist. Und in dieser technischen Richtlinie ist bisher das noch nicht geregelt, dieses automatisierte Verfahren. Das heißt, müsste nicht sofort umgesetzt werden, sondern erst, wenn die Bundesnetzagentur die Spezifikationen in ihre Richtlinie da reingeschrieben hat. Das kann noch mal ein paar Monate dauern oder ein Jahr.
Ah, okay. Und hast du auch einen Link zu dem Pilotprojekt in Bayern? Das wird uns für die Demos in Bayern vielleicht auch interessieren, das Material.
Jetzt im Moment nicht, da müsste ich mal googeln, aber ich habe das nur gehört.
Okay, also wäre traurig, wenn Bayern auch da Vorreiter wäre und ein Pilotprojekt in Sachen Überwachungssoftware und Technologie wieder mal hätte.
Bin wieder hier.
Ich habe in das Pad nochmal versucht, wieder so einfach diese Kostenfrage, also einfach mal nachzufragen, was die schätzen, wenn das eben noch nicht passiert ist, wie Citizen eben meinte, was die schätzen, wie teuer das wird für die Telco-Anbieter und wer soll das eigentlich zahlen? Das habe ich jetzt noch nicht drin in der Frage. Also sozusagen auch nochmal wieder bei Vorratsdatenspeicherung war das ja auch so eine der Punkte, die man dann mal angesprochen hat.
Volle Zustimmung. Da aber noch eine witzige Anekdote aus dem Bestandsdatenauskunftgesetz. Da steht in der Begründung drin, für die Provider ergibt sich Sparpotenzial, weil keine Menschen mehr so intensiv diese Anfragen beantworten müssen, sondern weil es über die elektronische Schnittstelle geht. Steht explizit in der Gesetzesbegründung drin.
Das schreiben die da nicht ernsthaft rein. Schöne Anekdote.
Habt ihr eigentlich mal danach gefragt, ob es aus der Versammlung noch Leute gibt, die Fragen haben oder sich beteiligen möchten?
Also darf natürlich jeder, der Fragen hat, noch hochkommen.
Jo, also ich wiederhole es noch, bei mir war es abgehackt von Markus, wer irgendwelche Fragen hat, aus unten aus dem Versammlungsraum, einfach raufhupfen ans Megafon und dann die Frage stellen.
Oder den Beitrag. Gehen.
Vielleicht wäre es ganz gut, wenn man nochmal ansagt, wo man mitmachen kann, wenn man bei dem Protest gegen die Bestandsdaten mit organisieren will. Also da gibt es einmal die AG Datenschutz, die daran arbeitet. Und dann gibt es nochmal eine spezielle Mailingliste, die eingerichtet worden ist, um die Proteste gegen die Bestandsdatenauskunft zu koordinieren.
Danny, wolltest du gleich anfangen mit einer Frage oder einem Beitrag?
Nee, ich war eigentlich hier, um den Alius zu fragen, ob er morgen Bitcoin mit moderieren mag.
Ich guck mal kurz in den Kalender, Sekunde. Morgen Abend habe ich leider keine Zeit, habe ich internationale Koordination.
Mist.
Habt ihr noch gar niemand?
Ja, doch, ich hätte gern drei Moderatoren, das ist die Sache. Damit das richtig schön aus mehreren Winkeln betrachtet wird, das Thema.
Also ich habe noch relativ wenig Ahnung von dem Thema. Ich kann also ziemlich blödsinnige Fragen vielleicht dazu stellen.
Vielleicht können wir auch nochmal die Top 3 Gründe nennen, warum man die BDA ablehnen sollte. Hält man für Sonntag nochmal so. Ja, die einfachsten drei Gründe, was gegen die BDA spricht. Weil wir haben zwar jetzt Unmengen Material, aber wir haben, glaube ich, das noch nicht irgendwie auf wenige Kernaussagen runtergebrochen, dass man sagen kann, hier, das sind so die Hauptpunkte, und das ist jetzt der Grund, warum du zur Demo gehen solltest.
Darf ich mal?
Ja.
Also erstmal möchte ich mich unglaublich bei euch bedanken, dass ihr das heute macht. Unheimlich für diese tollen Informationen, die ihr geliefert habt. Nichtsdestotrotz ist das Ganze hier eine Demo. Ich werde jetzt nicht so laut wie auf den Demos, die wir sonst gemacht haben. Aber ich glaube, da unten sind ganz, ganz viele Menschen, die unglaublich sauer sind über die Art und Weise, wie mal wieder die etablierte Politik uns entrechtet. Wenn ich jetzt so laut werden würde, wie ich gerne möchte, fliegen euch alle die Ohren weg, deshalb lasse ich das. Aber es wird mal wieder richtig Zeit, nicht unbedingt nur als Piraten, sondern als Bürger, die Stimme zu erheben und zu sagen, hier wird gerade mal ein richtiger Rubikon überschritten. Leute, kneift die Arschbacken zusammen, geht zur Demo, sagt, dass ihr Demokraten seid und dass ihr nicht in einer Diktatur leben wollt. Das ist ein Statement, was ich kurz abgeben wollte und jetzt bin ich wieder weg.
Und nicht nur das, geht nicht nur zur Demo, das reicht nicht, wenn ihr zur Demo geht. Kontaktiert auch eure Freunde, bloggt darüber, tweetet darüber, Facebookt den Kram, bringt andere Leute dazu, zur Demo zu kommen und bringt andere Leute dazu zu bringen, zur Demo zu kommen. Denn wenn wir das nicht machen, im Moment wissen selbst unter politisch aktiven Informatikern nicht wirklich viele darüber, dass es diese Bestandsdatenauskunft überhaupt gibt. Von den normalen Leuten weiß es keiner. Ihr müsst es den Leuten selber nahebringen, wenn die Medien es nicht machen. Bringt sie dazu, dass sie wissen, worum es geht, dass sie zur Demo gehen und dass sie andere Leute mitbringen. Dann wird's auch was und dann überlegt sich die SPD, ob die da wirklich zustimmen möchte oder nicht. Fragt vielleicht auch die SPD mal in eurem Landesverband, was die davon hält.
Jo, das ist ganz... Das hätten schon früher machen müssen.
Das ist ganz, ganz wichtig. So ähnlich hat es ja vorhin auch einer der Redner dargestellt. Die Demo übrigens war zwischen 19:30 und 20 Uhr. Das hier ist jetzt eigentlich der Talk mit dem Markus, der von dem Thema ein bisschen Ahnung hat, wie auch die anderen, die hier sind, um eigentlich weiter in das Thema einzuführen. Maxen hat da noch eine Frage im Chat gestellt gehabt, die wurde im Chat schon fast beantwortet, aber da kriegen es wahrscheinlich nicht alle mit. Und zwar geht es da um den Richtervorbehalt und so weiter. Klar, kann ausgehebelt werden. Vielleicht mag da jemand hier audiomäßig noch ein bisschen was dazu ausführen. Vielleicht mag auch keiner.
Patrick, willst du oder soll ich? Oder Jan?
Ich gern ganz kurz was zu sagen. Maxen, bist du sicher, dass Richter oder gerichtlich und so weiter nicht erwähnt wird? Es gibt nämlich zwei Dokumente, die man durchsuchen muss. Die haben geschickterweise erstmal eine BDA gemacht. Dann hat die SPD ein bisschen gemeckert und gesagt, dass sie das nicht toll findet. Dann haben die ein Änderungsgesetz gemacht, wo nur die Änderungen zu dem ersten Entwurf drinstehen. Da steht also im Prinzip drin, der Entwurf wird so beschlossen, wie wir es letztes Mal besprochen haben, nur mit folgenden Änderungen. Und da müsste eigentlich der Richtervorbehalt drin sein. Ich kann mir das aber gerne nochmal angucken.
Gibt es noch weitere Fragen? Oder genau,
ich hatte was dazu sagen. Also, wenn du Kundendaten abfragst, das heißt Name, Anschrift, Geburtsdatum, Kontoverbindung, aber auch zum Beispiel, wenn du bei GMX ein Adressbuch gespeichert hast, diese ganzen Bestandsdaten unterliegen keinem Richtervorbehalt nach dem Gesetz. Kannst du ohne richterliche Anordnung abfragen. Und zwar sowohl durch Polizei als auch durch Nachrichtendienste, Geheimdienste. Dann, wenn du eine IP-Adresse zuordnen willst, das heißt Internetnutzer identifizieren willst, ist da auch kein Richtervorbehalt vorgesehen. Und übrigens auch, wenn du Logs von Anbietern heraus verlangen willst, brauchst du auch keinen Richtervorbehalt. Für den einzigen Bereich, wo es was gibt, ist Abfrage von Passwörtern. Da muss, wenn kein Eilfall vorliegt, ein Richter zustimmen. Das gilt aber wieder auch nicht für die Geheimdienste. Die brauchen keine richterliche Anordnung. Von daher sehr schmal, sehr wenig Kontrolle und löchrig.
Für den, der gefragt hat, habe ich gerade nochmal den Wortlaut aus dem Gesetz rausgezogen. Das ist tatsächlich erst in dieser Änderung mit drin und da steht, Auskunftsverlangen nach Absatz 1 Satz 2, das sind die Passwortabfragen, dürfen nur auf Antrag der Staatsanwaltschaft durch das Gericht angeordnet werden.
Ich habe euch nochmal den Text zusammengemischt, sozusagen gepostet, wo sowohl der alte als auch die neuen Änderungen mit drinstehen.
Ja, das zeigt mal wieder, wir brauchen auch Gesetzestexte in Diff-Formaten, ne?
Ja, und ja, vor allem im Diff zum Original und nicht in Diff zum Diff zum Diff. Danke für den Link übrigens, das wandert direkt in meinen Blog.
Ich habe links im Chat auch gerade nochmal gepostet an Alius und die anderen das Zitat aus dem Gesetzesentwurfstext unter Abschnitt Begründung. Erfüllungsaufwand steht tatsächlich drin. Für die 16 größten Dienstanbieter entsteht durch die Einführung der elektronischen Schnittstelle zwar ein zusätzlicher Investitionsaufwand, der allerdings durch Einsparungen infolge einer zügigeren und Personalaufwand einsparenden Abwicklung der Auskunftsersuchen kompensiert werden kann. Also diese Schnittstelle ermöglicht genau das, was wir befürchten, nämlich zügige und Personalaufwand einsparende Auskunftsersuchen. Das heißt, beliebig viele im Grunde, die nicht so optimal geprüft werden, auf keiner Seite.
Also ich finde, das Einzige, was eine Massenabfrage bisher noch behindert, das ist, dass für die Anfrage gibt es Kostenerstattungen an die Provider. Das heißt, die Provider verdienen dadurch, dass die Sicherheitsbehörden ihnen für die Abfragen noch Gebühren zahlen müssen.
Pro Abfrage oder pro abgefragter IP?
Gute Frage. Müsste man sich mal genau angucken. Da gibt es nur so einen Verweis auf so eine normale Erstattungskostenvorschrift. Das müsste man sich vielleicht mal im Detail angucken. Oder vielleicht weiß Patrick das auch.
Nee, muss ich auch nachgucken.
Das ist sozusagen nur das Budget der Sicherheitsbehörden die Grenze für die Abfragen.
Das ist der Link zur Entschädigung.
Ja, also 3,50 € pro IP.
Und was wäre Passwortzugriff?
Ganz einfach, wenn Sie es anhand der IP anfragen, 3,50 €.
Also 3,50 € für den gesamten Kundendatensatz. Also wenn man mal gerechnet hat, dass so ein Facebook-Profil 80 € wert sein soll, dann fragen wir es für 3,50 € ab. Und Verkehrsdaten dann 90 € je Zieladresse.
Okay, aber wo findet ihr in dem Link, den der Patrick da gerade gepostet hat, die 3,50? Ich finde da nur was mit 4 €.
Ja, du findest die 35 € für 10 Abfragen.
Ah, okay, ja, cool. Jetzt ist mir klar. Also dieses mit 3,50 für deine digitale Identität ist auf jeden Fall ein Spruch, den man gut auf Demos verwenden kann, würde ich mal sagen.
Ich glaube, wir sollten diese Tabelle nicht Warnhalt geben, sonst kommt sie auf die Idee, die Partei damit zu finanzieren.
Gilt das auch für Datensätze von Sockenpuppen?
Ja, das ist ja, glaube ich, die schöne Frage. Also, einen Server aufzusetzen mit 10.000 E-Mail-Accounts oder 100.000 E-Mail-Accounts soll, glaube ich, nicht das Problem sein, oder?
Ja, vor allem, wenn die dann eine IP nachfragen und alle haben die IP 127.0.0.1. Wie bei uns im Wiki.